Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man den Verkehr dort einstellt, wo er gefährdet ist, ist das sicherlich richtig. Aber im hohen Norden, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, da weht es nicht mal richtig. Und da fällt auch kein Baum um. Und da muss man nicht den Verkehr einstellen.
Sturmtief Friederike ist durchgezogen. Heute wurden die Schäden gezählt, aber auch gestritten. War es richtig, dass die Bahn den Fernverkehr komplett eingestellt hat in Deutschland? Der Fahrgastverband ProBahn findet die Entscheidung übertrieben. Das ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Tausende Bahnkunden sind gestern gestrandet. Heute ging der Tag für viele mit Schlange stehen los vor dem DB-Reisezentrum.
Ja, was eine Frechheit ist, dass die jetzt erst um 7 hier aufmachen.
Dass sie den Verkehr eingestellt haben, ist okay. Aber sie sollten da Nachtschicht eingeführt haben, dass die ganze Nacht da drüben offen ist. Dann wäre jetzt nicht hier so eine lange Schlange.
Auch Infos über die Bahn-App zu bekommen, war schwierig.
Ich bin unzufrieden, weil die App mir angezeigt hat, der Zug würde fahren und das stimmt nicht. Und jetzt stehe ich hier und der Zug fährt nicht und ich frage nach, was passiert.
Besser lief es auf der Online-Seite der Bahn. Da sind alle Strecken aufgelistet, die noch gesperrt sind. Im Süden lief der Fernverkehr heute Morgen schon planmäßig. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind aber immer noch Strecken gesperrt, auch im Regionalverkehr. Und da läuft es auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg noch nicht rund. Das bedeutet Ausfälle, Verspätungen und volle Züge. Die Bahn hat insgesamt mehr als 200 Stellen gezählt, die repariert werden müssen. Ein Millionenschaden und einer, der etwas Zeit braucht.
Ja, ganz konkret gibt es noch Erkundungsflüge per Hubschrauber. Das war naturgemäß gestern bei dem Sturm noch nicht möglich. Wir sind mit Mitarbeitern unterwegs. Es werden noch zusätzliche Züge gefahren, Loks, die einfach nur über die Strecke fahren, sogenannte Erkundungsfahrten durchführen. Ja, und erst dann gibt es grünes Licht.
Für das Wochenende geht die Bahn dann aber davon aus, dass die Züge weitgehend wieder normal fahren. Zum ersten Mal seit Orkan Kyrill vor 11 Jahren hatte die Bahn sich entschlossen, den kompletten Fernverkehr einzustellen. Bahnsprecher Achim Staus hatte gestern schon von einer sehr harten Maßnahme gesprochen.
Aber ich glaube, aus Sicherheitsgründen das Richtige. Wir haben auch gelernt, aus früheren Wetterlagen dieser Art ist es dann besser, Züge im Bahnhof zu halten, Reisende im Bahnhof zu betreuen, als Gefahr zu laufen, dass solche Züge dann bei diesen Wetterbedingungen auf freier Strecke stehen bleiben. Im schlimmsten Fall noch kollidieren mit umgestürzten Bäumen oder gerissenen Oberleitungen.
Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands ProBahn hat die Entscheidung als übervorsichtig kritisiert. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Karl-Peter Naumann gesagt, wo ein roter Zug fahren kann, kann auch ein weißer fahren. Also wo Regionalbahnen rollen, wäre die Strecke auch für einen ICE frei gewesen. Selbst wenn ein Zug nicht von Frankfurt nach Stuttgart fahren könne, könne man die Gäste, die nach Mannheim wollten, auch dorthin bringen. Die Versorgung der gestrandeten Reisenden hat Naumann gelobt. Er findet aber, es fehlt der Bahn ein langfristiges Gesamtkonzept gegen Sturmschäden, unter anderem ein ordentlicher Grünschnitt links und rechts der Gleise. Da räumt Bahnsprecher Staus auch Probleme ein.
Wir haben den Rückschnitt von Bäumen schon intensiviert, aber auch dieser Orkan zeigt, es ist noch nicht genug getan worden. Wir müssen das noch intensivieren, um vor allem einen sicheren, weiterhin sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten.
ProBahn fordert auch, schlau zu pflanzen.
Man muss auch sehen, dass man an den Bahnstrecken selbst direkt keine großen Bäume, sondern eher Sträucher, die dann auch umfallende Bäume abfangen können.
Und auch an den Sperrungen müsse gearbeitet werden. Schließlich werde bei Sturm ja auch nicht das gesamte Autobahnnetz gesperrt. Allerdings mussten Autofahrer auch da heute viel Geduld haben. Zum Teil waren Strecken noch wegen Aufräumarbeiten dicht. Zum Teil gab es lange Staus, weil viele Bahnpendler heute Morgen aufs Auto umgestiegen sind. Und in Ostdeutschland waren immer noch tausende Menschen ohne Strom. 8 Menschen kamen in Deutschland durch den Sturm Friederike ums Leben, außerdem 2 Menschen in den Niederlanden und 1 Mensch in Belgien. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde auf dem Brocken zum Beispiel war Friederike der schwerste Orkan seit Kyrill vor 11 Jahren. Tausende Rettungskräfte und Helfer waren im Einsatz und am Anschlag, sagt der Leiter der Bielefelder Feuerwehr, Rainer Kleibrink.
Wir für uns haben absolut am Limit gearbeitet. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich will jetzt nicht den Vergleich mit Kyrill ziehen, aber die Nähe erreicht dieser Sturm schon, glaube ich.
Was die Schäden angeht, war Friederike wohl weniger schlimm als Kyrill. Die Versicherungsbranche schätzt den Gesamtschaden auf 500 Millionen Euro. Kyrill hatte das 4-fache verursacht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über den Orkan und vor allem die Ausfälle bei der Deutschen Bahn diskutiert. Tobias Schäfter findet den deutschlandweiten Stopp der Züge richtig. Auf der Facebook-Seite der FAZ schreibt er, wenn man keine Verantwortung tragen muss, hat man immer leicht reden. Stellt euch vor, ein Baum wäre auf einen ICE gestürzt, dann wäre auch die Bahn wieder schuld gewesen. Ähnlich sieht es Dirk Schierbaum. Der Orkan war nun ein paar Tage angekündigt. Zeit für jeden persönlich eine Entscheidung zu treffen, wie man sich fortbewegen möchte. Ich bin beileibe kein Freund der Bahn. Aber gestern wurde im Sinne des kleineren Übels gehandelt. Übrigens, wie ich gelesen habe, auch in den Nachbarländern. Monika Klesse-Ohagen hat Verständnis dafür, dass auch heute noch Züge ausfallen. Auf der Facebook-Seite der Tagesschau fragt sie, sollen die Züge über die umgefallenen Bäume fahren? Aufräumarbeiten gehen nicht von jetzt auf gleich. Was die Helfer leisten, verdient meinen höchsten Respekt. Einfach mal Danke sagen und nicht immer nur meckern. Es gibt aber auch Kritik an der Bahn, vor allem an ihrer Gesamtstrategie. Frank Muschale schreibt, solange die verantwortlichen Bahnmanager selbst nicht Bahn fahren, sondern ihre Entscheidungen und Versäumnisse auf Kennzahlen gründen, ändert sich nichts. Bäume und Sträucher entlang der Strecken bleiben, wie sie sind. Informationspolitik Richtung Kunden gleich null. Investiert wird in Schnickschnack statt in Qualität und Information. Und Anna Sievert hat eine Empfehlung für alle, die vielleicht immer noch feststecken. Abwarten und Deutsche Bahn Hauskaffee trinken.
Was sonst noch wichtig war?
In Deutschland gilt ja mittlerweile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hasskommentare. Aber braucht es das Gesetz überhaupt? Die EU-Kommission sagt nein. Sie hat untersucht, wie oft soziale Netzwerke in ganz Europa mittlerweile gemeldete Kommentare löschen, auf freiwilliger Basis. Und das scheint gar nicht so schlecht. Mathis Dirkes hat die Zahlen.
Rund 70% der beanstandeten Inhalte EU-weit werden mittlerweile aus dem Netz genommen. Letztes Jahr im Mai waren es erst 60%, vor einem Jahr knapp 30. Bei den meisten Beschwerden ging es um Hetze gegen bestimmte Volksgruppen, Muslime, Fremde oder Schwule und Lesben. Die Hälfte der Beschwerden bezogen sich auf Facebook. Sehr viel weniger beanstandet wurden Inhalte auf YouTube und Twitter. Besonders gut steht Deutschland im Ländervergleich da. Bei uns sind zuletzt alle beanstandeten Inhalte gelöscht worden. Kurz dahinter kommt Litauen mit einer Quote von 99%. In Deutschland gibt es ein Gesetz, in Litauen nicht.
Für die EU-Kommission ist das der Beweis, dass Gesetze unnötig sind. Sie befürchtet auch, dass in Deutschland zu viel gelöscht wird und dadurch die Meinungsfreiheit gefährdet ist. Beim Amoklauf von München hatte im Juli 2016 ein 18-Jähriger 9 Menschen und sich selbst erschossen. Der Verkäufer der Waffe muss jetzt für 7 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht München hat ihn unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in 9 Fällen verurteilt. Die Angehörigen der Opfer hatten in dem Verkauf der Waffe Beihilfe zum Mord gesehen und eine viel härtere Strafe gefordert. Die Verteidigung hatte dagegen argumentiert, dass der Waffenhändler nicht wissen konnte, was sein Käufer mit der Waffe vorhatte. Der Bundestag hat diskutiert, wie eine Neuregelung für den Familiennachzug von Kriegsflüchtlingen aussehen soll. Unter anderem über einen Gesetzentwurf der Union, den Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute vorgestellt hat. Union und SPD hatten in den Sondierungen schon vereinbart, dass nicht mehr als 1000 Angehörige im Monat nachkommen dürfen. Der Familiennachzug grundsätzlich aber erlaubt bleibt.
Bis zum Inkrafttreten dieser Neuregelung aber müssen wir den Familiennachzug noch einmal kurz aussetzen. Und das bildet der vorliegende Gesetzentwurf ab.
Abgestimmt wird in 2 Wochen. Unterstützung könnte von der SPD kommen und von der AfD. Die FDP fordert Ausnahmen für Härtefälle. Grüne und Linke sind komplett gegen die Unionsregelung. Sie wollen, dass Flüchtlinge ihre Familienmitglieder wieder uneingeschränkt nachholen dürfen. Für die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt geht der Unionsentwurf zum Familiennachzug deswegen gar nicht.
Sie schaffen ihn ab. Aus Menschenrecht wird Gnadenrecht, meine Damen und Herren. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was unser Land ausmacht.
Rein rechtlich ist der Familiennachzug in Deutschland unbegrenzt möglich. Nicht nur für Asylbewerber, sondern auch für Kriegsflüchtlinge. Weil 2015 so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hatte die Bundesregierung ihn ausgesetzt. Das gilt jetzt noch bis Mitte März.
Was noch wichtig wird?
GroKo oder No-GroKo? Wie es mit der Regierungsbildung weitergeht, darüber entscheiden am Sonntag 600 SPD-Mitglieder und der Parteivorstand bei einem Sonderparteitag in Bonn. Als zweitgrößter Landesverband hat sich schon Niedersachsen für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen, außerdem Hamburg und Hessen. Heute Abend entscheiden auch Bayern und Rheinland-Pfalz noch, ob und welche Vorgaben sie den Delegierten machen wollen. Fast ein Viertel der Delegierten kommt aus Nordrhein-Westfalen und da ist noch unklar, wie sie sich entscheiden. Klar, gegen Koalitionsverhandlungen sind die Jusos, außerdem die Landesverbände Berlin und Sachsen-Anhalt.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich ist Großbritannien mit dem Brexit gerade dabei, viele Brücken nach Europa abzubrechen. Jetzt kam Außenminister Boris Johnson mit einer entsprechend überraschenden Idee um die Ecke. Wie die BBC berichtet, stellte er bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Brücke über den Ärmelkanal in Aussicht, die die beiden Länder miteinander verbinden soll. Bisher sind beide durch den Eurotunnel und durch Schiffsverkehr verbunden. China will eine noch lückenlosere Überwachung seiner Bürger. Schon jetzt sind dort unzählige Überwachungskameras installiert. Seit einiger Zeit läuft jetzt ein Test, bei dem Gesichtserkennungsprogramme Alarm schlagen, wenn sich Verdächtige mehr als 300 Meter von ihrem Wohnort oder ihrer Arbeitsstätte entfernen. Wie der Guardian berichtet, gleichen die Überwachungskameras die Daten mit Informationen aus einer Verdächtigenliste ab. Testgebiet ist die Uiguren-Region im Nordwesten des Landes. Dort gibt es immer wieder Anschläge und Spannungen. Die dort lebende muslimische Minderheit der Uiguren fühlt sich unterdrückt von den Han-Chinesen, der größten Volksgruppe in China. Schon vor einem Jahr hatte die chinesische Regierung angekündigt, sämtliche Autos in der Region per GPS-Sender zu überwachen. Fußballspieler unter 18 Jahren dürfen in der Regel nicht von Clubs im Ausland verpflichtet werden, so schreiben es die FIFA-Regularien vor. Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat sich möglicherweise nicht daran gehalten. Der Fußball-Weltverband FIFA ermittelt nach einem Bericht des Guardian gegen den Verein. Chelsea soll gleich 25 ausländische Spieler unter 18 verpflichtet und so gegen internationale Transferregeln verstoßen haben. Dem Club droht jetzt eine Transfersperre. In Spanien haben schon Vereine wie Real Madrid und der FC Barcelona wegen ähnlicher Fälle Strafen aufgebrummt bekommen. Chelsea selbst bestreitet die Vorwürfe. Die Transfervorgaben sollen junge Fußballer schützen, damit sie nicht so früh aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden. Die FIFA schreibt, dass es in der Vergangenheit einen skrupellosen Handel mit jungen Spielern gegeben habe.
Wissensnachrichten.
Es riecht wie... Kann ich auch nicht so richtig sagen. Gerüche zu benennen, das ist gar nicht so einfach. Sprachforscher, die gehen davon aus, dass es Menschengruppen gibt, die das besser können als wir Westeuropäer. Bei mir im Studio ist eine Präge aus den Wissensnachrichten. Frage, was sind denn das für Leute, die da so gut sind, Gerüche zu benennen?
Das sind Menschen, die in Südostasien im Regenwald leben, auf der malaiischen Halbinsel. Dort haben Sprachforscherinnen aus den Niederlanden und Schweden Gruppen von Jägern und Sammlern befragt. Und die sind offensichtlich deutlich besser darin, Gerüche zu benennen als englischsprachige Menschen. Und damit vermutlich auch wir. Und sie sind auch besser als Bauern, die aus der gleichen Volksgruppe wie sie kommen und auch im Regenwald leben und eine sehr ähnliche Sprache sprechen.
Heißt das, dass die Jäger und Sammler besser riechen können und deswegen auch besser Gerüche benennen können?
Das haben die Forscherinnen jetzt nicht extra untersucht, das wäre möglich, schreiben sie. Sie gehen aber davon aus, dass es eher kulturelle Gründe hat, denn die Bauern, die da in der gleichen Gegend wohnen und eben aus der gleichen Volksgruppe kommen, die tun sich ja auch schwer, Gerüche zu benennen.
Was bedeutet das denn eigentlich, Gerüche benennen?
Das heißt, dass man mehrere Leute aus der Gruppe fragt, hier, riech mal, wie riecht denn das? Und dann sagen alle, muffig zum Beispiel. Oder alle benutzen ein bestimmtes Geruchswort, um Benzin, eine Fledermaushöhle und wilde Ingwerwurzeln zu beschreiben.
Wenn es jetzt nicht unbedingt an der feineren Nase liegt, woher kommt es dann, dass da im Regenwald in Malaysia Jäger besser drauf sind mit Gerüchen als die befragten Bauern?
Also die Forscherinnen glauben, dass das eben eine kulturelle Sache ist, weil die befragten Bauern haben zum Beispiel auch ein Tabu. Die dürfen im Wald nicht über Gerüche reden. Warum, weiß ich auch nicht. Und die Jäger, die haben anstattdessen den Glauben, dass jeder Mensch seinen persönlichen Geruch hat. Und Düfte spielen eben insgesamt im Leben der Jäger eine größere Rolle. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass sich die Menschen da untereinander sinnvoll unterhalten können.
Anderes Thema, dass es nicht gut ist fürs Klima, wenn man sich ins Auto setzt oder in den Flieger steigt, das ist soweit klar. Englische Forscher weisen jetzt aber nochmal auf die kleinen Alltagsklimasünden hin, die wir so täglich begehen.
Und zwar zum Beispiel in der Küche, also Wasserkocher, Mikrowelle, Toaster, all solche Geräte schaden der Umwelt oft mehr als uns bewusst ist, sagen Nachhaltigkeitsforscher aus Manchester. Der Grund ist relativ logisch, all diese Geräte brauchen Strom und der wird in der Europäischen Union immer noch zu 40% aus Kohle und Gas produziert. Wobei man sagen muss, Mikrowellen haben eine bessere Energiebilanz als jetzt Herde oder Öfen. Hinzu kommen laut der Studie dann auch noch Föhne, Staubsauger und die Emissionen, die eben so entstehen, wenn man dann die Elektrogeräte herstellt oder eben entsorgt.
Aber kein warmes Essen oder Fegen statt Staubsaugen, das ist jetzt aber wohl auch noch nicht so die richtige Lösung, oder?
Nee, also die Forscher empfehlen, dass man wenigstens nicht ständig neue Geräte kauft und dass man eben auch nicht ständig einen ganzen Liter Wasser erhitzt, wenn man eigentlich nur eine Tasse Tee trinken will. Außerdem, man kann ja auch auf Ökostrom wechseln.
Zu einer anderen, auch sehr wichtigen Frage. Wie viele Burgen gibt es wohl in Deutschland? Bislang weiß das niemand so genau. Geschätzt sind es rund 25.000. Das Europäische Burgeninstitut will es jetzt aber genauer wissen.
Ja, das Institut hat angefangen, alle bekannten Burgen Deutschlands zu zählen. Man ist offensichtlich schon durch mit Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Und das Institut, das pflegt jetzt alle Burgeninfos in eine Online-Datenbank ein. Da stehen dann zum Beispiel auch andere Sachen, sowas wie, was ist die älteste Burg Deutschlands, wo liegt die und wo ist der höchste Bergfried. Die meisten alten Burgen aus dem Mittelalter, die sind in Deutschland leider kaputt. Das Burgeninstitut schätzt, dass es von 80% nur noch Ruinen gibt oder dass gar nichts mehr übrig ist.
Das waren die Wissensnachrichten mit Anne Preger. Dankeschön.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ist es oft ungemütlich. Es kommen weiter Regen, Schnee und Graupelschauer runter. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen +2 und -6 Grad. Es kann glatt werden. Morgen gibt es wieder viele Wolken, Regen oder Schnee. Nur ab und zu sind auch noch mal Auflockerungen drin, vor allem dann im Osten von Deutschland. Das Ganze bei 1 bis 7 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.